Ja, vielen Dank, Herr Professor Seibel, erstmal für die Einladung, hier nach Konstanz zu kommen. Ich war noch nie in Konstanz und deswegen habe ich mich gefreut, hierher zu kommen und freue mich auch morgen noch ein bisschen Gelegenheit zu haben, in der Stadt herumzuwandern. Und Ihnen vielen Dank für das Interesse an diesem Thema, das in der Tat nicht nur mich, sondern die deutsche Politik intensiv beschäftigt hat und auch noch weiter beschäftigen wird. Sehen Sie, wenn über die Vereinten Nationen, über Friedenssicherung und über die völkerrechtlichen und politischen Probleme geredet wird, die damit zusammenhängen, da muss man sich zwei, drei Dinge klar machen, die Sie wahrscheinlich alle schon wissen, deswegen will ich das ganz kurz machen. Erstens muss man wissen, dass die multilaterale Politik völlig anders ist als die bilaterale. Wenn Sie bilateral tätig sind bei einer Macht, bei einer großen Macht, vielleicht in Washington, wo ich auch mal tätig war, dann kriegen Sie einen Auftrag von zu Hause, einen bestimmten Kompromiss, einen Vorschlag zu unterbreiten und dann einen Kompromiss zu erzielen. Das heißt, Sie verhandeln mit einer Macht, mit der gastgebenden Macht an dem Ort, wo Sie Botschafter oder Gesandter sind. Im multilateralen Bereich ist das völlig anders. Da wird nämlich durch Abstimmungen entschieden. Das heißt, Sie gehen nicht mit dem Ziel eines Kompromisses in die Verhandlung, sondern mit dem Ziel zu siegen, mit einer Mehrheit. Und dazu müssen Sie Lobby betreiben bei genügend Delegationen, um am Schluss eine Mehrheit zu haben, mit der Ihr Anliegen oder das, was davon übrig geblieben ist, beschlossen werden kann. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die UNO, egal welches Organ, keines der fünf Organe und auch nicht die fünf Organe zusammen, eine Art Weltregierung sind. Ein Missverständnis, das häufig in unserer öffentlichen Diskussion auftaucht. Und deshalb greift die Kritik, die geäußert wird an Fehlverhalten oder Nichtentscheidungen der UNO, da auch nicht ganz. Denn sehen Sie, wenn der Sicherheitsrat eine Entscheidung trifft, sagen wir mal, eine Friedensoperation in ein Krisengebiet X zu entsenden, dann passiert zunächst überhaupt nichts. Denn der Generalsekretär ist nicht etwa der Chef einer Weltregierung, sondern der ist der Sekretär einer ständigen Konferenz der Mitgliedstaaten. Und er hat keinen einzigen Dollar und er hat keinen einzigen Soldaten, um alles, was er braucht, um die Entscheidung des Sicherheitsrats umzusetzen, braucht er die Mitwirkung derjenigen Staaten, die über die notwendigen Ressourcen verfügen und auch bereit sind, sie den Vereinten Nationen zur Verfügung zu stellen. Und das führt dazu, dass der Generalsekretär Briefe schreibt und telefoniert und in der Regel es 4 bis 6 Monate dauert, bis eine solche Mission zusammengestellt ist, bis die notwendigen Ressourcen, menschliche Ressourcen, technische Ressourcen, finanzielle Ressourcen zusammengekommen sind, um die Mission durchzuführen. Das entspricht natürlich nicht mehr den Anforderungen der heutigen Probleme. Das dauert viel zu lange. Der Sicherheitsrat hat dann die Möglichkeit auszuweichen auf eine Entscheidung, mit der eine Koalition der Willigen legitimiert wird, autorisiert wird, eine bestimmte Aktion, auch eine Kapitel 7 Aktion, das heißt mit militärischen Mitteln durchzuführen. Aber auch das reicht in der Regel nicht aus, weil erstens die Aufgaben sich verändert haben und zweitens die Kürze der Zeit bei Entscheidungen und ihrer Umsetzung zunehmend eine wichtige Rolle spielt. Und nun müssen Sie auch noch wissen, dass der dritte und letzte Punkt, es ist unendlich schwierig, in den Vereinten Nationen eine komplexe Entscheidung zu treffen, weil ein einziges Organ oder eine einzige Gruppe von Staaten meistens nicht ausreicht, um zu einer solchen Entscheidung zu kommen. Sie kennen alle die 5 Organe der Vereinten Nationen und die Art und Weise, wie sie Entscheidungen treffen. Das Wichtigste ist, dass die Generalversammlung zwar mit Mehrheit wichtige Entscheidungen treffen kann, das aber seit einigen Jahrzehnten kaum noch tut und deshalb in einer weitgehenden Dysfunktionalität gelandet ist. Und das Organ, das fast alles an sich gezogen hat, ist der Sicherheitsrat, der heute über alle Probleme diskutiert, die eigentlich den Hauptausschüssen der Generalversammlung zugeordnet sind, angefangen von Sicherheit und Abrüstung, über wirtschaftliche Entwicklung, Menschenrechte und Soziales, Friedensoperationen, Haushalt und Völkerrecht. Nun ist es aber so, der Sicherheitsrat und, ach so, das muss ich noch sagen, die Resolution, die Entscheidung der Generalversammlung haben keine völkerrechtlich bindende Wirkung, sondern sind nur Empfehlungen an die Mitgliedstaaten. Und es hat sich, das steht nirgends, weder in der Verfahrensordnung noch in der Charta, es hat sich als Praxis entwickelt, dass die Entscheidungen der Generalversammlung nur diejenigen binden, die dafür gestimmt haben. Diejenigen, die sich der Stimme enthalten oder mit Nein gestimmt haben, sind auch moralisch-politisch an diese Entscheidungen nicht gebunden. Der Sicherheitsrat hingegen kann nach Artikel 25 der Charta Entscheidungen treffen, die für alle Mitgliedstaaten unmittelbar verbindlich sind. Und da der Sicherheitsrat nur 15 Mitglieder hat, 5 Ständige und 10 Nichtständige, kann er erstens relativ schnell entscheiden und zweitens mit Bindungswirkung für alle Mitgliedstaaten. Aber selbst wenn er eine Entscheidung getroffen hat, ist er noch nicht in der Lage, diese Entscheidung auch vollständig umzusetzen. Nehmen Sie das Beispiel einer Friedensmission. Die Friedensmission ist ja nicht dann zu Ende, wenn mit militärischen Mitteln oder auch mit anderen, mit diplomatischen Mitteln, ein bewaffneter Konflikt zu Ende gebracht worden ist, sondern sie sind dann meistens in einer Situation, in der durch Bürgerkrieg oder bewaffneten Konflikt das Land halb zerstört ist. Die Infrastruktur ist kaputt, die Wirtschaft liegt da nieder, es gibt soziale Probleme durch Flüchtlingsströme, es gibt Hunger, es existieren keine funktionierenden administrativen Strukturen. Alles das, vor allen Dingen der gesamte humanitäre Bereich, muss abgedeckt werden und dazu ist die UNO allein nicht in der Lage, obwohl sie zu diesen Zwecken etwa 150 Sonderorganisationen, Stiftungen und Programme hat. Dazu noch ein Wort, die Stiftungen und Programme, mit denen kann man relativ leicht arbeiten, weil sie auf New York hören. Aber die Sonderorganisationen haben eigene Staatenversammlungen. Und wenn der Generaldirektor einer solchen Organisation nicht so will wie der Generalsekretär in New York, na worauf wird er dann wohl hören? Nicht auf die Generalversammlung, sondern auf die Staatenversammlung in Genf oder in Paris oder in Rom, wo immer es ist, die ihn gewählt hat und sein Gehalt bezahlt. Und wenn Sie dann noch hinzusehen, dass die UNO zum Teil mit äußerst schwierigen Gemengelagen entscheiden muss, insbesondere was die regionalen Interessen der Mitgliedstaaten angeht. Die UNO ist organisiert, die Generalversammlung ist organisiert und das reflektiert sich auch im Sicherheitsrat und in den anderen Organen nach Regionalorganisationen. Wir haben 5 Regionalorganisationen, Osteuropa, Westeuropa, Asien, Afrika und Lateinamerika. Und diese Regionen haben zum Teil sehr unterschiedliche Interessen, die sie dann auf einen Nenner bringen müssen, bevor sie damit rechnen können, eine Entscheidung mehrheitlich treffen und dann auch umsetzen zu können. Und dann haben Sie darüber hinaus noch das Problem, dass in manchen Bereichen die UNO und das gesamte VN-System nicht in der Lage ist, Entscheidungen umzusetzen. Und dann kommen externe Spieler, externe Akteure auch noch mit hinein, also beispielsweise das Nahostquartett in der Nahostpolitik. Es gibt zur Nahostpolitik unendlich viele Sicherheitsratsresolutionen, aber die aktive Umsetzung der Nahostpolitik und der Beiführung eines Nahostfriedensvertrags wird mehr durch das Nahostquartett vorangebracht, das heißt durch Russland, die Europäische Union, Amerika, USA und den Generalsekretär. Und davon gibt es eine Reihe weiterer Institutionen, die entweder in Zusammenarbeit mit der UNO oder parallel dazu und gelegentlich auch gegen den Willen der UNO in denselben Politikbereichen tätig werden. So, wenn man das weiß, glaube ich, dann wird man etwas milder in seinem Urteil, wenn man sieht, dass mal wieder die Vereinten Nationen irgendwo keine Entscheidung oder nicht die richtige oder nur eine unzureichende Entscheidung getroffen haben. Die Frage, die sich bei der Bewertung oder bei der Beantwortung stellt, welche Probleme, politischen Probleme und völkerrechtlichen Probleme haben wir, das können wir natürlich nur beantworten, wenn wir wissen, was sind die neuen Bedrohungen und Herausforderungen. Sehen Sie, die Charta, die ist natürlich mal geschrieben worden vor dem Hintergrund der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges. Und wenn Sie die Charta lesen, was ich übrigens sehr empfehlen kann, das ist auch immer noch ein sehr beeindruckendes Instrument internationaler Politik, dann werden Sie sehen, dass das zentrale Ziel dieser Charta war, Kriege zwischen Staaten zu verhindern und insbesondere einen Weltkrieg, nach der Art des Zweiten Weltkrieges, unter allen Umständen eine solche Katastrophe zu verhindern in der Zukunft. Und das Hauptmittel, um diesen Zweck zu erreichen, waren 2 Begriffe, das Gewaltverbot und die Souveränität der Mitgliedstaaten, dessen Korrelat das Nicht-Einmischungsgebot ist. Und die zwei Ausnahmen vom Gewaltverbot, die die Charta zulässt. Einmal das Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 und zum anderen eine Entscheidung des Sicherheitsrats zu einer Operation nach Kapitel 7. Und unter Kapitel 7 werden auch subsumiert Operationen mit militärischen Zwangsmaßnahmen. Es gibt aber nicht nur die, es gibt auch noch andere. Sie kennen die Charta wahrscheinlich da genauso gut wie ich auch. Nun gibt es zwar immer noch Kriege zwischen Staaten und auch nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes hat es wieder viele Kriege gegeben, aber das ist eigentlich heute nicht mehr der Schwerpunkt der Aktivitäten der internationalen Staatengemeinschaft. Wir haben heute neue Herausforderungen in praktisch allen Bereichen der internationalen Politik. In der Sicherheitspolitik ist es nicht mehr so sehr die Verhinderung oder die Beendigung von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Staaten, sondern die Mehrheit der Probleme sind sogenannte Failing States oder Failing Societies. Das sind Zusammenbrüche von Gesellschaften und von Staaten, die eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit dadurch darstellen, dass sie zum einen die Bevölkerung der eigenen Staaten umbringen, verhungern lassen oder sonst jeglicher Zukunftsperspektive berauben, zum anderen aber auch eine Bedrohung in aller Regel für Nachbarstaaten sind. Denken Sie mal an Sudan und die Nachbarstaaten, die plötzlich große Flüchtlingsströme aufnehmen müssen. Und N'Djamena ist nun die Hauptstadt eines der ärmsten Länder der Welt, hat inzwischen zwischen 700.000 und 1 Million Flüchtlinge aufnehmen müssen. Das überfordert diese armen Staaten total und destabilisiert sie. Und um Ihnen nur mal einen Begriff zu geben von der Dimension solcher Destabilisierung durch Flüchtlingsströme, auf dem Höhepunkt des Kosovo-Krieges, da hatten wir hier in Deutschland etwa 750.000 Flüchtlinge aus dem früheren Jugoslawien aller ethnischen Herkünfte. Und um diese 750.000 Leute zu beherbergen, zu kleiden und zu ernähren, musste der deutsche Staat etwa 10 Milliarden Dollar pro Jahr aufbringen. 10 Milliarden für Deutschland, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist nicht viel. Aber trotzdem hat sowohl die Bevölkerung wie auch die Regierung unter dieser Belastung gestöhnt. Und nun stellen Sie sich vor, das passiert in einem Staat, wo die Mehrheit der Bevölkerung von weniger als einem Dollar pro Tag leben muss. Also, Failing States und ihre Folgen sind im Rahmen der Sicherheitspolitik eine wichtige neue Herausforderung. Und weil das so ist und weil, wie Sie alle wissen, zumindest die Juristen unter Ihnen, die humanitäre Intervention ein Instrument zur Bekämpfung solcher Situationen war, das im Völkerrecht keine Grundlage hat und das auch keine Chance hatte, von der Mehrheit der Mitgliedstaaten, insbesondere der Dritten Welt, gebilligt zu werden. Deshalb brauchte man da im Rahmen der Reformdebatte etwas Neues. Warum war das so? Sehen Sie, die Entwicklungsländer haben natürlich zum großen Teil ihre Unabhängigkeit durch einen militärischen Befreiungskampf gegen ihre Kolonialherren gewonnen. Und die hatten natürlich nicht ganz unberechtigt die Befürchtung, dass ein Völkerrechtsinstrument humanitäre Intervention dazu genutzt werden könnte, als Vorwand des Stärkeren beim Schwächeren einzumarschieren. Und man kann darüber stundenlang argumentieren, aber das politische Faktum ist einfach so. Dafür gab es keine mehr. Und da hat man dann eine sehr schlaue Konstruktion gefunden. Sie haben diese eben schon erwähnt, die Responsibility to Protect. Die ist ein sehr schönes juristisches oder völkerrechtliches Konstrukt und kommt der Dritten Welt dadurch entgegen, dass man sagt, die allererste Priorität hat die Verantwortung der nationalen Regierung für den Schutz der eigenen Bürger zu sorgen. Punkt. Und dann kommt Satz 2, falls aber die Regierung das nicht tut, weil sie es entweder nicht will oder dazu nicht in der Lage ist, dann gibt es nicht nur ein Recht, sondern auch eine Verpflichtung der internationalen Staatengemeinschaft, dafür zu sorgen, dass diese Völkerrechtsverletzungen, meinetwegen grobe Menschenrechtsverletzungen, angehalten werden. Das Konstrukt war schön und ist in der Gipfelkonferenz 2005 auch einstimmig angenommen worden. Nur es löst das Problem nicht. Denn die Frage ist, wer ist denn berechtigt zu sagen, hier haben wir eine Situation der Responsibility to Protect? Wenn das ein Staat machen kann, dann kommen Sie von der Stärke des Rechts zum Recht der Stärkeren. Denn niemals wird ein schwächerer Staat erklären, dass er gegenüber einem stärkeren Staat eingreifen will, um die Menschenrechte oder Frieden und Stabilität wiederherzustellen. Deshalb ist die Frage, wer entscheidet darüber? Und dann sind Sie wieder beim Sicherheitsrat. Und wenn Sie sich die jüngsten Ergebnisse der Beratung des Sicherheitsrats ansehen zu Simbabwe, dann ist das ein eklatanter Beispielsfall dafür, dass die Responsibility to Protect zwar theoretisch sehr gut und sehr richtig ist, aber in der Praxis eben doch einer multilateralen Institution wie der Sicherheitsrat bedarf, um Entscheidungen zu treffen, die dann die nötige Legitimität haben, das heißt akzeptiert werden und dann auch umgesetzt werden. Und wir haben dann ein zweites wichtiges Problem, auch aus Erfahrung diskutiert, das sogenannte Peacebuilding. Es gibt eine schreckliche deutsche Übersetzung, die ich immer wieder vergesse, Friedenskonsolidierungskommission. Das bedeutet, man hat aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt, dass nach dem Ende eines militärischen Konflikts auf Wiederaufbauarbeit geleistet werden muss. Und wir haben praktische Beispiele dafür, dass nach 5 bis 10 Jahren ein Konflikt in derselben Form wiederkehrt, wenn nach dem Friedensschluss, nach dem Ende der militärischen Aktivitäten nicht eine umfassende Strategie für den Wiederaufbau der staatlichen, ökonomischen und auch gesellschaftlichen Strukturen stattfindet. Und deswegen hat man die Peacebuilding-Kommission gegründet, die ist jetzt in einigen Staaten schon tätig. Man muss ihr die Chance geben, zu beweisen, dass sie das, was von ihr erwartet wird, auch leisten kann, nämlich erstens die notwendigen Ressourcen bereitzustellen oder einzuwerben, zweitens bei den großen Staaten, die diese Ressourcen haben, das nötige Engagement zu entwickeln und drittens über einen langen Zeitraum sicherzustellen, dass die Peacebuilding-Operation auch durchgeführt wird. Das letzte eklatante Beispiel dafür, dass sowas notwendig ist, war Haiti, wo vor drei Jahren, über Nacht an einem Sonntag, der alte Konflikt nach genau 10 Jahren wieder aufbrach, nachdem die UNO die militärischen Auseinandersetzungen gestoppt hatte, aber danach eben sich daraus zurückgezogen hat. Dann haben wir natürlich andere Probleme, mit denen sich die UNO befassen muss. Das ist einmal die Entwicklungspolitik, die natürlich durch die Folgen der Globalisierung nicht einfacher geworden ist. Und wir haben uns, wie Sie alle wissen, in der sogenannten Millenniumsdeklaration 2000 dazu verpflichtet, bis zum Jahre 2015 die extreme Armut zu halbieren. Das bedeutet vor allen Dingen für die großen Geberstaaten, dass sie die Mittel, die sie dafür zur Verfügung stellen müssen, um dieses Ziel zu erreichen, praktisch verdoppeln müssen. Das ist für kleine Volkswirtschaften, sagen wir mal wie für Schweden, machbar. Die haben es auch schon, die sind auch schon so weit. Aber für große Volkswirtschaften sind das ungeheure Summen. Und das würde bei uns einen jährlichen zusätzlichen Aufwand von ungefähr 10 bis 15 Milliarden Euro bedeuten. Und das ist auch im Budget eines so reichen Landes wie Deutschland nicht so ganz einfach darzustellen. Hinzu kommen andere Probleme, die Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten. Das ist nicht nur AIDS, das ist vor allen Dingen neuerdings Tuberkulose und Malaria, die vor allen Dingen deshalb so gefährlich sind, weil sie inzwischen gegen alle bekannten Mittel resistent geworden sind. Ein großes Problem vor allen Dingen für Afrika und Asien. Und Global Warming brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Wir haben gerade einen G8-Gipfel gehabt in Tokio, in dem sich auch Ban Ki-moon ganz besonders profiliert hat. Das sind Fragen zusammen mit der Frage Weiterentwicklung des Völkerrechts, die als Herausforderungen in sehr viel größerem Maße auf die UNO zugekommen sind, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und dann haben wir neue Bedrohungen. Da sind einmal als Beispiel zu nennen der Terrorismus, der vor allen Dingen für die USA natürlich seit 9/11 2001 im Vordergrund steht und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Und das ist nicht nur die Bekämpfung von Terrorismus und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen ist nicht nur ein Problem, sagen wir mal, der Bereitschaft der Mitgliedstaaten, das zu tun, sondern es ist auch ein sehr schwieriges völkerrechtliches Problem. Als den USA und denen wurde es zuletzt klar, glaube ich, dass alles, was sie zur Rechtfertigung des Irakkriegs vorgetragen haben, falsch war. Da hat man es gab keine Massenvernichtungswaffen in Irak und es gab auch keine Atomwaffen dort. Und dann ist man ausgewichen in der Argumentation im Sicherheitsrat auf das auf ein präventives oder präemptives Selbstverteidigungsrecht. Und das ist etwas, was wir als Europäer überhaupt nicht akzeptieren können. Und ich glaube, nicht nur die Europäer lehnen das ab, sondern praktisch jeder, der die Charta mal wirklich gelesen hat. In Artikel 51 steht zwar drin, im ersten Absatz, im ersten Satz, jeder Staat hat das Recht, sich selbst auch mit militärischen Mitteln zu verteidigen. Und dann steht aber im Absatz 2, den lesen die meisten dann nicht mehr, oder im Satz 2 steht drin, wenn das der Fall ist, ist der betreffende Staat verpflichtet, den Sicherheitsrat sofort zu unterrichten, damit dieser die notwendigen Maßnahmen zur Wiederherstellung von Stabilität und Frieden ergreifen kann. Das führt natürlich das Instrument der präemptiven Selbstverteidigung als Absurdum, ad absurdum. Denn präemptiv heißt ja, sie sind noch gar nicht angegriffen worden, sie befürchten es nur. Wenn sie aber, solange sie befürchten, was hindert sie dann daran, in den Sicherheitsrat zu gehen? Also, die präemptive Selbstverteidigung ist ein weiteres völkerrechtliches Problem, das bei schlechter Lösung nicht zur Stärke des Rechts, sondern wiederum zum Recht des Stärkeren führt. Und ein weiteres Problem, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, ist, dass der Sicherheitsrat gerade im Falle neuer Bedrohungen dazu übergegangen ist, Völkerrecht zu setzen. Und das ist zwar nicht unbedingt gegen die Charta, aber es steht auch nicht in der Charta drin. Und wir werden da nochmal drüber reden müssen im Zusammenhang mit den drei Problemen, die im Moment existieren und die gelöst werden müssen, um die UNO auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten. Kurz gesagt, wir brauchen eine Strategie, eine neue internationale Sicherheitsarchitektur, die umfassend ist und die, ich würde das eine multidimensionale Sicherheitsarchitektur nennen, die alles, militärische Sicherheit, aber auch wirtschaftliche Entwicklung und die Herrschaft des Rechts, Beachtung der Menschenrechte mit einschließen. Und die Frage ist, wie kommen wir zu einer solchen Sicherheitsarchitektur, zu einer neuen, umfassenden Sicherheitsarchitektur und was sind die Parameter, innerhalb derer eine solche Architektur geschaffen werden muss. Und ich glaube, da gibt es fünf Parameter, die diese Architektur bestimmen. Erstens mal müssen wir eine Architektur schaffen, die polyzentrisch ist, die also nicht von einem Mitgliedstaat der VN bestimmt wird, wie das ja kurze Zeit nach dem Ende des Ost-West-Konflikts der Fall war, nämlich durch die USA. Aber seit 9/11 haben die Vereinigten Staaten sowohl militärisch wie politisch, vor allen Dingen aber moralisch, an Glaubwürdigkeit verloren, und zwar gewaltig. Und deshalb ist es wichtig, nicht darauf zu vertrauen, dass eine einzelne Macht die Aufgaben, die sich mit dieser neuen Sicherheitsarchitektur stellen, allein lösen kann. Die militärische und politische Schwächung der USA muss aufgefangen werden, dadurch, dass andere Akteure sich stärker engagieren, und dazu gehört in erster Linie die Europäische Union. Der zweite Punkt, den wir gelernt haben, ist, dass Krisenbewältigung angesichts neuer Herausforderungen und Bedrohungen in Afrika vor allen Dingen natürlich, aber auch in Nahost, in Afghanistan, in Nordkorea, in Iran, nicht mehr möglich sind durch unilaterale Aktion einer einzigen Macht und sei sie auch noch so groß wie die USA. Die Geschichte der letzten Jahre hat gezeigt, dass solche Krisen durch die USA nicht mal durch eine relativ kleine Koalition, aber doch mächtige Koalition der Willigen gelöst werden können. Irak, glaube ich, ist dafür das beste Beispiel. Und das Dritte ist, dass wir von dem Glauben abgefallen sind, dass man politische und ökonomische Krisen allein mit militärischen Mitteln lösen könnte. Manchmal sind militärische Mittel notwendig, um den notwendigen Sicherheitsrahmen zu schaffen, in dem dann wirtschaftlicher und sozialer Wiederaufbau stattfinden kann. Aber der vor allen Dingen bei der jetzigen Administration in den USA verbreitete Glaube, politische Krisen allein durch politischen Druck und durch militärische Maßnahmen lösen zu können, ist, glaube ich, verfehlt. Und in diese Richtung weist eben auch das neue Instrument des Peacebuilding in den Vereinten Nationen. Und schließlich der vierte Punkt ist, dass die Folgen der Globalisierung, die negativ, es gibt ja positive Folgen der Globalisierung, aber die negativen Folgen der Globalisierung fast alles grenzüberschreitende Probleme sind, angefangen von Fragen des Umweltschutzes, der globalen Erwärmung, internationale Entwicklung, übertragbare Krankheiten. Kein einzelner Staat kann mit diesen Problemen fertig werden, auch wenn er seine gesamten Kräfte darauf konzentrieren würde. Diese Probleme überschreiten eben Grenzen und deshalb können sie auch nur gelöst werden durch internationale Zusammenarbeit. Und schließlich haben die Entwicklungen der letzten Jahre gezeigt, die Vereinten Nationen, ihre Organe und die Mitgliedstaaten in diesen Organen sind auch alleine nicht mehr in der Lage, mit diesen großen neuen Herausforderungen fertig zu werden. Und deswegen brauchen wir zur Lösung globaler Probleme zusätzliche Akteure, wie schon das erwähnte Nahostquartett. Aber die UNO wird in zunehmendem Maße auch auf andere Organisationen zurückgreifen müssen, zum Beispiel die G8. Die G8 engagiert sich ja zurzeit sehr stark auch in Umweltfragen. Die G8 hat seinerzeit im Kosovo-Krieg die Resolution ausgearbeitet in vielen Tag- und Nachtsitzungen, die dann vom Sicherheitsrat akzeptiert wurde. Wir haben damit übrigens auch die Russen wieder an Bord gebracht, die ja die erste Resolution mit einer Vetodrohung belegt hatten. Und die G8 hat dann diese Resolution ausgearbeitet, die wurde vom Sicherheitsrat angenommen und die hat den Krieg beendet. Also man braucht auch solche außerhalb der UNO operierenden Akteure. Und es ist vor allen Dingen wichtig, dass die Regionalorganisationen sich stärker im Peacekeeping engagieren. Sehen Sie, die meisten Konflikte haben wir in Afrika. Die Afrikanische Union möchte auch sich gerne beteiligen, siehe Darfur, wo sie 6.000 Soldaten geschickt haben. Aber die Afrikanische Union ist weder von der Ausbildung ihrer Soldaten her, noch von der Ausrüstung, noch von ihren militärischen, organisatorischen Fähigkeiten in der Lage, das zu tun. Die einzigen beiden Regionalorganisationen, die dazu in der Lage sind, sind die Europäische Union und die NATO. Das wird auf die Dauer aber nicht reichen und deswegen glaube ich, wird es notwendig sein, dass die UNO und dass wir westlichen Staaten uns darauf konzentrieren, die Afrikaner in die Lage zu versetzen, sich im Peacekeeping stärker zu engagieren. So, jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt man zu einer solchen umfassenden neuen Sicherheitsarchitektur? Und da muss man, glaube ich, sagen, damit auch kein Missverständnis entsteht, lassen Sie mich zunächst mal sagen, wir in Deutschland und jede deutsche Bundesregierung ist der Auffassung, wir können die Probleme nur multilateral lösen. Deswegen gehen wir Deutschen auch immer in unserer Außenpolitik zweistufig vor. Erst in die Europäische Union und dann in die internationalen Organisationen, in denen wir möglichst, soweit es geht, mit einer Stimme sprechen, weil wir dann auch den größten Einfluss haben. Und das ist im System der Vereinten Nationen gelungen, in der Generalversammlung. Aber wie ich schon sagte, die ist leider nicht mehr so bedeutend und weitgehend dysfunktional, aber nicht so im Sicherheitsrat. Und das hat natürlich mit der Struktur dieses Gremiums zu tun. Das hat aber auch zu tun mit der Tatsache, dass die UNO in ihrer Organisation und in ihren Arbeitsmethoden den Herausforderungen und Bedrohungen des 21. Jahrhunderts nicht mehr gewachsen ist. Die UNO hat sich nur einmal in ihrer Geschichte reformiert, das war Anfang der 60er Jahre, 1962, und das war eine relativ kleine Reform. Sie reflektiert weitgehend noch die politischen Realitäten von 1945. Das sind aber nicht mehr die des 21. Jahrhunderts. Und daraus resultiert eine dreifache Krise, oder wenn Sie so wollen, drei wichtige Aufgaben müssen gelöst werden, um die UNO fit zu machen und um die internationale Staatengemeinschaft fit zu machen für diese neuen Herausforderungen. Ich sagte Ihnen ja schon, der Generalsekretär hat weder Geld noch Soldaten. Das ist das eine. Das andere ist, dass die UNO aber heute auf 4 Kontinenten in 18 Friedensmissionen tätig ist, mit inzwischen über, die Machos sagen, 100.000 Mann, die Realität ist, mit über 100.000 Männern und Frauen im Feld tätig ist und nach den Amerikanern der zweitgrößte Truppensteller oder Truppenentsender weltweit ist. Und wenn die Amerikaner mal aus Irak rausgehen, das könnte ja sein nach den nächsten Wahlen, dann wird die UNO plötzlich der größte Truppenentsender in der Welt. Und wenn Sie sich vorstellen, wie schwierig es schon für eine Bundesregierung ist, die ja viel homogener ausgerüstet ist als eine internationale Organisation, mit 9000 Soldaten im Ausland fertig zu werden, dann können Sie sich vorstellen, welche Probleme es macht für eine multilaterale Organisation, deren Mitarbeiter aus 192 Nationen kommen, mit unterschiedlichem kulturellen, administrativen, rechtlichen Hintergrund, solche Operationen durchzuführen. Und nun kommt noch hinzu, die Operationen der Friedenssicherung kosten inzwischen zwischen 5 und 6 Milliarden Dollar pro Jahr. Als ich zur UNO kam, zum letzten Mal kam, das war 2002, da geisterte die magische Zahl von 5 Milliarden durch die Gänge. Und die Leute sagten, also wenn das über 5 Milliarden geht, das ist das 2,5-fache des regulären Budgets der Vereinten Nationen. Also des Verwaltungsbudgets der Vereinten Nationen, das ist 2 Milliarden. Und für Friedensmissionen gab man damals knapp 5 Milliarden aus. Inzwischen sind wir bei fast 6 Milliarden. Da haben die Leute gesagt, wenn es so weit kommt, dann machen die Mitgliedstaaten einfach nicht mehr mit und dann kriegen wir nicht mehr das notwendige Geld zusammen. Nun kam noch hinzu, dass die Peacekeeping-Operationen von Mal zu Mal teurer wurden. Damals war die teuerste der Kongo, kostete 1,2 Milliarden Dollar pro Jahr. Was es heute kostet, weiß ich gar nicht. Aber wenn natürlich die beiden letzten beschlossenen Operationen vollständig durchgeführt werden, das ist einmal der Libanon, da sollte aufgestockt werden von 2.000 Mann auf 16.000 Mann. Das kostet weit mehr als 1,2 Milliarden im Jahr. Und wenn die Darfur-Operation, die ja schon beschlossen ist, 25.000 Mann, 20.000 Soldaten, 5.000 Polizisten, wenn das durchgeführt wird, dann sind wir wahrscheinlich nachher so bei 10 Milliarden im Jahr an Kosten für die Operation. Und da stoßen wir an Grenzen der Bereitschaft der Mitgliedstaaten, das zu finanzieren. Und deshalb haben wir in unserer Präsidentschaft im Sicherheitsrat versucht, eine neue Struktur einzuführen, die den Vereinten Nationen neue Akteure gegeben hätte. Das war nach einem Besuch des Sicherheitsrats in Afghanistan, wo wir uns intensiv über die Probleme des, wie man heute sagen würde, Peacekeeping informiert haben. Und wir brauchen eben über die neuen Akteure wie Regionalorganisationen, EU, NATO, AU hinaus auch noch andere. Wir brauchen insbesondere die Nichtregierungsorganisationen, vor denen ich übrigens die allergrößte Hochachtung habe, mit denen ich in New York ganz eng zusammengearbeitet habe. Ich hatte einen Stab von 28 NGOs, mit denen ich mich jeden Monat traf, zum Informationsaustausch. Und die konnten mir vieles erzählen, was ich nicht wusste. Und ich konnte denen manches erzählen, was im Sicherheitsrat möglich oder auch nicht möglich ist. Die NGOs und ihre Mitglieder leisten häufig vor Ort unter extrem schwierigen und häufig auch extrem gefährlichen Bedingungen Großartiges. Und ohne NGOs wären viele Operationen gar nicht mehr durchführbar. Und dann brauchen wir zusätzlich natürlich viel Geld. Wer hat das Geld? Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank. Und wir haben dann festgestellt in Afghanistan, beim Wiederaufbau spielt es natürlich eine große Rolle, dass man die Kämpfer aus dem Bürgerkrieg demobilisiert und wieder einführt in die Zivilgesellschaft. Und nun ist aber das Problem, diese Leute, die haben von ihrer Waffe gelebt. Und ich weiß noch, wir saßen da in Mazar-i-Sharif, den zwei großen Kriegsherren der Nordallianz gegenüber, die gerade auch mal einen kleinen Krieg gegen sich geführt hatten, mit vielen Toten. Und dann habe ich die gefragt, sagen Sie mal, das war Atta Mohammed, der ist Tadschike, und den anderen habe ich jetzt vergessen, ist auch egal. Und da habe ich die beiden gefragt, sagen Sie mal, Sie haben doch nach dem Petersberg-Abkommen von Bonn von vor 2 Jahren die Verpflichtung, Ihre jeweils 50.000 Mann, die hatten beide 100.000 Mann unter Waffen zusammen, abzurüsten, also zu demobilisieren, abzurüsten und zu reintegrieren ins zivile Leben. Wie weit sind Sie denn damit gekommen? Guckten sich die beiden an und sagten irgendetwas auf Farsi, was ich nicht verstand. Und dann blickten sie uns stolz an und sagten, 2000. 2000. Und wie hatten sie das gemacht? Man hatte die 2000 Kämpfer zu Beamten gemacht. Und sie sind ja bekanntermaßen friedlich. Und das können sie mit 2000 machen, aber nicht mit 100.000 machen. Und die anderen 98.000 waren eben nicht bereit, ihre Waffe, von der sie lebten, sie und ihre Familien abzugeben, wenn man ihnen nicht eine andere Livelihood, einen anderen Job bot, mit dem sie sich und ihre Familien ernähren konnten. Und das kann weder die Regierung eines so geschundenen Landes wie Afghanistan, noch kann es die internationale Staatengemeinschaft oder die internationalen Organisationen. Dazu muss die Wirtschaft sich engagieren. Aber wie kriegt man die Wirtschaft dazu, in einem solchen geschundenen Land zu investieren? Und da haben wir internationale Firmen, für Deutschland ist da Siemens aufgetreten damals, hinzugebeten zu einer Debatte, um gemeinsam mit der internationalen Staatengemeinschaft zu diskutieren, welche Lösungen hier möglich sind. Das ist inzwischen nicht weitergeführt worden, wahrscheinlich nicht so sehr aus Desinteresse, sondern weil es einfach bisher noch keine Lösung dafür gibt. Erklären Sie mal einem Unternehmer, warum er 10 Millionen oder 100 Millionen in Afghanistan und nicht in den USA oder in Europa investieren soll, wenn er das Geld übrig hat. Also das ist die Kapazitätskrise zu lösen, ist eine der vordringlichen Aufgaben, um zu dieser neuen internationalen Strategie zu kommen. Der zweite Punkt, der gelöst werden muss, ist die Reformkrise der Vereinten Nationen. Von den 101 Vorschlägen, die Kofi Annan in seinem berühmten High-Level-Panel hat ausarbeiten lassen, sind vielleicht 3 oder 4 auf dem Gipfel 2005 umgesetzt worden. Und das ist natürlich nicht sehr bedeutend. Es ist die Peace-Building-Kommission beschlossen worden und auch inzwischen eingesetzt worden. Das ist sicherlich eine gute Sache. Man wird nun mal sehen müssen, ob die ihren Aufgaben gerecht werden. Denn es war natürlich wieder wie üblich so in der UNO, wenn ein vernünftiger Vorschlag gemacht worden ist und der muss jetzt organisiert und institutionalisiert werden, dann brechen sofort die alten politischen Machtkämpfe aus. Und das Resultat ist dann nicht eine Peacebuilding-Kommission, die aus Leuten zusammengesetzt sind, die das tun können, was sie tun sollen, also Akteure heranschaffen, Geld heranschaffen, sondern das reflektiert die Machtverteilung zwischen den verschiedenen Regionen. Und ob diese neue Peacebuilding-Kommission hier den Erwartungen gerecht werden kann, ich hoffe es, aber das muss ich erst noch erweisen. Dann gibt es natürlich eine Reihe von Problemen, die gelöst werden müssen, auch im Blick auf die Kapazitätskrise. Sehen Sie, in so einer Organisation wie der UNO, insbesondere im Sekretariat, findet natürlich auch viel Verschleiß statt. Nicht alles können sie vermeiden. Das ist bei uns in Europa genauso. Die Kommission ist auch nicht so effektiv wie eine homogene nationale Verwaltung. Wenn man aber mal davon von diese Abstriche negiert, man kann natürlich die Effizienz des Sekretariats und des VN-Systems verbessern. Und Kofi Annan hat in seiner Zeit in dem Bereich, in dem er entscheiden kann, auch schon eine Menge getan, insbesondere im Blick auf die Koordination zwischen der Zentrale in New York und den über 150 Sonderorganisationen, Stiftungen und Fonds. Was aber weiterhin notwendig ist, ist, dass eine Managementreform des Sekretariats stattfindet, die noch in den Anfängen liegt, und eine sogenannte Mandatsüberprüfung. Das hört sich sehr technisch an, ist aber von enormer operativer Bedeutung. Managementreform bedeutet praktisch, dass ein Mikromanagement des 5. Ausschusses, das ist der Haushaltsausschuss, die reden über jede 5-Dollar-Ausgabe des Sekretariats und blockieren und hemmen damit den gesamten Entscheidungsfluss. Das haben wir versucht zu ändern, indem wir dem immerhin afrikanischen Generalsekretär Kofi Annan mehr Befugnisse, mehr Autorität verleihen wollten. Das ist abgeschmettert worden mit einer 2/3-Mehrheit der Entwicklungsländer, mit der nachvollziehbaren Begründung, dass sie gesagt haben, die Vollversammlung, wo wir alle Mitglied sind, und das Organ ist, das die größte Legitimität durch diese universale Mitgliedschaft hat, die ist schon bis an die Grenze der Überflüssigkeit geschwächt. Und wenn wir denen jetzt auch noch Budgetrechte wegnehmen, dann wird die Dysfunktionalität der Generalversammlung noch weiter gestärkt. Und ich erzähle das deshalb so ausführlich, das hat nicht nur technische Folgen, sondern Sie müssen sich vorstellen, das war ein ungeheurer politischer Akt, denn im Haushaltsausschuss, im 5. Ausschuss, wurde seit 20 Jahren nur im Konsens abgestimmt. Warum? Konsens ist ja nichts Gutes. Konsens oder nichts inhärent Gutes, sondern Konsens gibt jedem ein Vetorecht. Ja, wenn Sie dagegen sind, wir entscheiden im Konsens, einer ist dagegen, dann ist es kein Konsens mehr. Und damit hat man die großen Geldgeber, die großen Ressourcengeber geschützt. Das war in unserem Interesse. Und da man dieses Konsensprinzip, das nirgendwo verankert ist, sondern nur auf einem Gentleman's Agreement beruht, dass, wenn das durchbrochen wird, dann kann das, muss nicht, aber das kann wirklich das Todesglöcklein der UNO sein. Denn wenn der Haushaltsausschuss hingeht und mit Mehrheiten beschließt, dann bricht das System auseinander, weil die großen Mitgliedstaaten sich das nicht gefallen lassen werden. Und angesichts und über alles das muss natürlich die Generalversammlung entscheiden. Und in der Generalversammlung fehlt der politische Reformwille. Nicht? Die Generalversammlung muss eben zu einer Abstimmung kommen und sie kann Wochen und Jahre lang diskutieren, solange nicht abgestimmt wird, fällt keine Entscheidung und solange keine Entscheidung fällt, ändert sich nichts. Nun ist es so, dass gerade im Bereich des Peacekeeping es natürlich wichtig ist, vor allen Dingen, wenn es sich um militärische Maßnahmen handelt, dass die Entscheidung legitim ist und dass die Umsetzung effektiv ist. Das sind die beiden Zielvorstellungen, insbesondere bei der Frage, wie verbessern, reformieren wir die Organe, die bei Peacekeeping-Operationen entscheidend sind. Und das ist eben der Sicherheitsrat, der in den letzten Jahrzehnten sich zu dem zentralen Entscheidungsorgan in fast allen Bereichen entwickelt hat. Nun ist es aber so, der Sicherheitsrat besteht, der reflektiert eben die politische Realität von 1945. Das heißt, es gibt da 5 ständige Mitglieder, das waren die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, und 10 nichtständige Mitglieder, die alle 2 Jahre neu gewählt werden, und zwar aufgeteilt auf die 5 verschiedenen Regionalorganisationen der UNO. Das hat 2 verheerende Folgen. Erstens mal ist es so, dass die 5 ständigen Mitglieder, die in ihrem eigenen Verständnis immer noch Weltmächte sind, auch wenn das für England und Frankreich nicht mehr in gleichem Maße zutrifft, und die sich außerdem noch für die Eigentümer der Vereinten Nationen und insbesondere des Sicherheitsrats halten. Und nach ihrem Selbstverständnis sind sie selber die höchste rechtsetzende Autorität, und darüber gibt es nur noch den lieben Gott, sofern man an ihn glaubt. Und das führt dazu, dass alle, aber auch alle ohne Ausnahme, alle Entscheidungen zunächst mal durch den Prüfungsraster der P5 laufen, ob die Entscheidung in ihrem eigenen nationalen Interesse ist. Und nur wenn das bejaht wird, dann kommt die zweite Frage, ist es auch im Interesse der internationalen Staatengemeinschaft? Das führt nicht immer zu sachgerechten Entscheidungen, und wir haben uns vorher ja schon ein wenig unterhalten. Paradebeispiel ist Darfur, nicht? Aber es gibt das andere Paradebeispiel auch jetzt neuerdings mit Simbabwe, wenige Tage alt, wo eben eins der 5 ständigen Mitglieder ein Veto androht, weil es glaubt, dass die vorgeschlagene Maßnahme vielleicht im Interesse der internationalen Staatengemeinschaft ist, aber nicht im nationalen. Bei Darfur war es klar, die Chinesen haben, ich glaube, einen 50 Milliarden Dollar Vertrag mit dem Sudan über Öl, und das wollen sie nicht gefährden. Und im Falle Simbabwe haben die Chinesen die Befürchtung, dass das ihre neue Afrikapolitik konterkarieren könnte, vor allen Dingen, weil viele afrikanische Staaten sich auch auf die Seite von Herrn Mugabe geschlagen haben. Das heißt also, wenn Sie die P5 nicht entweder auf Ihrer Seite haben oder zumindest Desinteresse bei Ihnen feststellen, dann haben Sie nur sehr geringe Chancen, überhaupt eine Entscheidung herbeizuführen. Und wenn Sie im Übrigen berücksichtigen, dass die Nichtständigen, die von den 5 Ständigen übrigens als die Touristen bezeichnet werden, nicht? Das sind die Touristen, die werden ja alle 2 Jahre ausgewechselt, und die sollen sich ja nicht einbilden, die Möbel im Sicherheitsrat verrücken zu wollen. Und unter diesen E10, den sogenannten Elected 10, sind natürlich sehr, sehr unterschiedliche Staaten. Kleine Staaten, wir hatten mal einen afrikanischen Staat, der hatte nicht mal ein Außenministerium und war aber in den Sicherheitsrat gewählt. Da haben dann die Afrikaner selbst gesagt, es geht nicht, und dann ist Ägypten stattdessen reingekommen. Aber es gibt eben viele Staaten, die sind überhaupt nicht in der Lage, diesen nicht ständigen Sicherheitssitz auszufüllen. Und als Handicap für alle, auch für uns als nicht ständiges Mitglied, kommt hinzu, dass wir ein sehr stark unterbrochenes institutionelles Gedächtnis haben, nicht? Die Briten und Franzosen, die können Ihnen genau sagen, bei jedem Problem, also da haben wir doch ein Präzedenzgesetz, am 17. Oktober 1956 hat sich der Sicherheitsrat damit schon mal befasst, und Also die wissen alles, weil sie in den letzten 60 Jahren ununterbrochen in der Hauptstadt und in New York Gruppen von Leuten hatten, die sich mit nichts anderem befasst haben. Wenn wir im Sicherheitsrat sind, klafft im institutionellen Gedächtnis eine Lücke in der Regel von 6 bis 7 Jahren. Und das ist der Punkt, warum ich es immer wichtig gefunden habe, dass ein großes Land wie Deutschland, das drittgrößter Ressourcengeber ist und natürlich auch Japan als zweitgrößter Ressourcengeber, in den Sicherheitsrat gehören. Warum? Nicht, weil Geld so wichtig ist oder Ressourcen so wichtig sind, sondern als Regierung müssen wir ja in der Lage sein, die Bereitschaft zu erhalten, diese Ressourcen der UNO zur Verfügung zu stellen. Und ich erinnere mich sehr wohl, als ich noch Staatssekretär war, da musste ich dauernd in den Haushaltsausschuss gehen und dann wurde ich da gefragt, sagen Sie mal, jetzt wollen Sie schon wieder 300 Millionen haben und waren Sie denn an der Politik beteiligt, die zu dieser Ausgabe der UNO geführt hat? Und dann musste ich sagen, nee, wir sind ja nicht im Sicherheitsrat. Das war also, bevor wir drin waren. Und dann sagten die, haben Sie denn eine Kontrolle darüber, wie diese Ressourcen, die wir jetzt zur Verfügung stellen sollen, dann gebraucht und verbraucht werden? Und haben Sie eine Beteiligung an Strategie und Taktik in der Durchführung dieser Operation? Dann müssen Sie wieder sagen, nein, haben wir nicht, wir sind nicht drin. Das heißt, der Unterschied zwischen im Sicherheitsrat zu sein und nicht drin zu sein ist, wenn Sie drin sind, können Sie über die Ressourcen, die Sie ohnehin zur Verfügung stellen müssen, aufgrund der Größe Ihres Landes, dann können Sie da mitentscheiden. Und wenn Sie nicht drin sind, haben Sie nichts zu sagen. Und ich glaube, dass das essentiell ist für die Erhaltung der Bereitschaft auch der deutschen Öffentlichkeit und des deutschen Parlaments, auf Dauer die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die von uns erwartet werden. Das sind im Schnitt im Jahr rund 1 Milliarde Dollar. Und das ist eine Menge. Aber das ist nur ein Problem, das ist unser Problem. Das Hauptproblem war, wir haben niemals danach gestrebt, nur für Deutschland einen ständigen Sitz zu kriegen. Die Deutsche Republik hat 50 Jahre auch ohne ständigen Sitz gelebt und floriert. Und ich habe meinen Kollegen auch immer gesagt, wenn wir den ständigen Sitz nicht kriegen, daran geht die Deutsche Republik nicht zugrunde. Wer darunter leiden wird, ist längerfristig die internationale Staatengemeinschaft und die Funktionsfähigkeit der UNO. Und deswegen haben wir auch nie uns selber vorgeschlagen. Vorgeschlagen für die Sicherheitsratsreform haben uns die Amerikaner. Vater Bush war das übrigens. Der Sohn sieht das natürlich ganz anders. Und wir haben angestrebt und auch vorgeschlagen, ein wirklich umfassendes System einer Reform, das auf der einen Seite vorsah, den Sicherheitsrat zu erweitern, damit die Mitgliedschaft, um nicht ständige Mitglieder zu erweitern, damit die Mitgliedschaft die verschiedenen Regionalgruppierungen besser repräsentierte, denn Repräsentativität schafft Legitimität. Und zweitens, um neue ständige Mitglieder zu erweitern, damit diejenigen Staaten, die die Ressourcen haben, auch mitbestimmen können über die Politik und über die Verwendung dieser Ressourcen. Deswegen haben wir damals die sogenannten G4, also Japan, Deutschland, Brasilien und Indien, einen sogenannten G4-Vorschlag gemacht, der das enthielt und darüber hinaus eine zweite Hälfte der Reformen, nämlich die Verbesserung der Arbeitsmethoden mit mehr Transparenz, mit mehr rechtsstaatlichen Prozeduren und mit größerer Verantwortung gegenüber der Generalversammlung. Gegenwärtig, wir haben damals den Fehler gemacht, diesen Vorschlag nicht zur Abstimmung zu stellen. Ich weiß nicht, ob das ein, sagen wir mal, Fehler war, der das dauerhaft verhindert. Ich glaube es eigentlich nicht, denn Probleme gehen ja nicht davon weg, dass man sie nicht behandelt. Also irgendwann wird der Reformdruck wieder so groß werden, dass auch diese Reform wieder ernsthaft diskutiert wird. Zurzeit wird über sogenannte Interimsvorschläge diskutiert, die meines Erachtens aber überhaupt nicht zielführend sind, weil sie die Grundprobleme schon unseres Vorschlags nicht lösen. Und das sind in erster Linie die Frage der Konkurrenzen. Das heißt, die Frage, was macht man mit den Staaten, die auch gerne einen ständigen Sitz haben würden, sich aber nicht trauen, sich zum Kandidaten zu erklären, weil sie wissen, sie kriegen es wahrscheinlich nicht. Das sind also Staaten wie Mexiko, Argentinien, Pakistan, Italien, Spanien, Indonesien und Südkorea. Das ist der sogenannte Coffee Club oder der Kern des sogenannten Coffee Clubs, der gegen diese Reform ist. Ich glaube, und damit möchte ich schließen, dass die Gesamtreform der Vereinten Nationen wieder vorangetrieben werden muss. Ich glaube nicht, dass das in dieser Generalversammlung gelingt. Ich muss mit einem Wort vielleicht noch Ban Ki-moon, den neuen Generalsekretär, in Schutz nehmen. Der Generalsekretär kann nicht die notwendigen Entscheidungen der Gesamtreform treffen. Das kann nur die Generalversammlung. Und die Tatsache, dass Kofi Annan am Schluss doch sehr viel dazu beigetragen hat, lag daran, dass er, obwohl er keinen Sitz und kein Stimmrecht in der Generalversammlung hat, aufgrund seiner hohen moralischen Autorität die Dinge vorangetrieben hat. Und die moralische Autorität des Generalsekretärs, die erwirbt sich normalerweise erst in der zweiten Amtsperiode. Denn, und damit will ich dann auch schließen, denn der Wahlmodus für den Generalsekretär ist so, dass der Generalsekretär gewählt wird von den P5 im Wesentlichen, die ihn danach auswählen oder die eine Person auswählen, von der sie glauben, dass sie das tut, was die P5 wollen und ihnen keinen Ärger macht. Und von dieser Ausgangsbasis muss auch dem Ban Ki-moon erstmal die Chance gegeben werden, ein eigenständiges Profil zu entwickeln. Und in 2-3 Jahren sehen die Dinge dann vielleicht schon anders aus. Aber eins ist klar, wir können auf die Vereinten Nationen und die angeschlossene Familie von Institutionen zur Lösung der neuen Herausforderungen, Bedrohungen nicht verzichten. Wir brauchen das. Und deswegen ist es in unserem nationalen Interesse, alles zu tun, um die Vereinten Nationen zu stärken und handlungsfähig zu machen, fit zu machen für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Vielen Dank. Thank you.